Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Und streng genommen ist das keine Vrindheit wie jede andere, denn es handelt sich um Folge 101, also die 101. Folge, die Jubiläumsfolge, in der wir Holger Klein und Alexandra Tobor auf über 10 Jahre und über 100 krass. Folgen Vrindheit zurückblicken.
Das ist krank.
Ist das, nicht?
Das ist krank. Ja. Ich weiß nicht warum, ich habe hier so eine Notiz, wo ich dann immer das Intro vorlese. Und da habe ich mir, da habe ich mir ein Zitat drunter geschrieben, das irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, warum ich das da hingeschrieben habe, aber da steht, ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert. Hast du eine Ahnung, warum ich das da hingeschrieben habe?
Ja, natürlich, ja? Weil wir das letztens in einer Sendung hatten, in der letzten Dr. Sommer-Ausgabe, da hat ein Mädchen geschrieben, meine Eltern sind so ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert.
Das heißt, ich muss das ins
Intro
ein. Es ging
darum, dass die irgendwie verklemmt waren oder so.
Ja.
Genau, und dann habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich auch perfekte Beschreibung für die Vrindheit, die auch so ganz anders ist, als es die heutige Zeit erfordert.
Dann muss ich das da noch einpflegen ins Intro. Okay, warte mal, dann mache ich
ja,
das.
Ja, also mach das, wenn das irgendwie möglich ist.
Noch einpflegen, Doppelpunkt. So, dann verstehe ich auch beim nächsten Mal, was ich damit meine. So,
ja,
ganz andere Vrindheit. Also heute beantworten wir keine Fragen.
Genau, aber leider, lieber Holger, nimmt man uns auch nicht mehr ernst.
Nee, sind wir wieder irrelevant?
Wir sind komplett irrelevant geworden. Zumindest habe ich das Gefühl, die Leute halten uns zum Narren. Denn ich habe klar und deutlich dazu aufgefordert, vor 2 Folgen, vielleicht auch in der letzten Folge sogar, uns Einsendungen zu schicken. Mhm. Kleine Aufnahmen, Beiträge, die unser Werk würdigen, kleine Ehrenreden, Laudatio.
Lobeshymnen.
Zum Vrindschen Plural kommen wir noch. Jedenfalls habe ich wirklich gehofft, dass wir eine ganze Sendung mit Lobeshymnen und Blurbs und prominenten Zitaten füllen könnten. Aber nichts ist passiert. Wir haben sage und schreibe einen Beitrag gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt gleich reinschneiden werden oder nicht.
Ach Gott, den habe ich total übersehen, ehrlich gesagt. Also weil das war so mau. Dass ich dachte, dann lass mir den Scheiß.
Dann lass mal das, oder? Ja. Sang und klanglos untergegangen. Und das macht mich so traurig, weil ich gerade erst die dreiteilige Doku über Viva im ARD geschaut habe.
War die geil, oder?
Hast du die auch gesehen?
Ich habe die gesehen und ich konnte ja mit Viva nie was anfangen. Ich war ja immer ein paar Jahre zu alt. Also ich war in meiner Alltagsgestaltung immer ein paar Jahre zu weit vorne sozusagen. Also ich habe ja 91 Abi gemacht und habe sofort angefangen Zivildienst und danach zu arbeiten. Das heißt, ich habe so dieses, den ganzen Tag läuft Viva. Das ist so ein Leben, das ich nie hatte. Und darum habe ich da so ein bisschen von außen drauf geguckt und fand das sehr faszinierend. Also vor allen Dingen fand ich faszinierend die Auswahl der Moderation. Also das hat man dann auch, das hat man auch von außen, sag ich mal so. Also aus meiner Perspektive hat man dann auch gesehen, wie Viva sich verändert hat und wie es so 3 Phasen gab bei Viva. Und das haben die durch die Moderatorinnen und Moderatorenauswahl super abgebildet. Ja, also so die erste Phase, so unbekümmert, so ein unbekümmerter Nils Bokelberg irgendwie. Ja, dann die zweite Phase, so ein sehr professioneller, damals schon sehr professioneller Markus Kafka, der aber trotzdem da so eine, weil er so professionell ist, weil er das so gut beherrscht, dieses Ding, da auch trotzdem so eine Leichtigkeit noch reingebracht hat. Also ne, erst so eine Unbekümmertheit, dann eine sehr professionelle Leichtigkeit und dann zum Schluss mit, wie hieß sie, Colleen Fernandez, sowas komplett Artifizielles.
Ja.
Und das fand ich wirklich eine grandiose Moderatorenauswahl. Also wirklich, ich habe gedacht, ich spinne. Weil genau so habe ich Viva von außen auch gesehen. Am Anfang habe ich gedacht, so, das ist für Bekloppte, das ist ja super. Dann so in der Mitte so Kafka, Viva 2 und so, huiuiui, da geht was. Und dann eben das Ende so mit hier Colleen Fernandez und Gülcan, wie hieß sie, Karahanje, glaube ich. Was halt total so Plastik und und
furchtbar, das ist so, die waren so die Verkörperung also, von dieser Low-Waist-Jeans.
Ja, artifiziell war das. Und ja. Was ich halt so krass fand, war, ich weiß nicht, ob das mit denen abgesprochen war für diese Doku, die haben ihre Doku-Teile exakt so moderiert, wie, also deren Moderationen in der Doku haben exakt für das gestanden, was sie in dieser Ära auch mit dem Fernsehen gemacht haben. Volle also Colleen Tanne. Fernandes, ich habe gedacht so, ja okay, da hätte sie jetzt auch irgendwie, hätte ich jetzt mich auch hinstellen und das alles ablesen können. Ja. Bokelberg habe ich gedacht, okay, man sollte eigentlich einen Moderator nicht laufen lassen, während er moderiert, aber beim Bokelberg war es ganz cool. Also ich fand's toll. Also ich fand's wirklich toll.
Ja, ich habe das jetzt aber deswegen erwähnt, weil für mich war das ja in erster Linie eine Verfallsgeschichte, eine grandios erzählte Verfallsgeschichte. Anders als du war ich absolut Generation Viva. Also wenn ich von der Schule nach Hause kam, wurde erstmal Viva angeschmissen. Ich habe jeden Nachmittag Viva interaktiv geschaut. Dann auch Viva 2 war ich voll der Addict. Das lief bei mir einfach hoch und runter in meiner alternativen Phase. Und ich habe damals wirklich nicht dran geglaubt, dass das jemals weggehen würde. Das ist so, das war für mich so selbstverständlich, so sehr eine Institution in der Gesellschaft, wie es seinerzeit auch Twitter war, wo man sich auch nicht hätte vorstellen können, dass das jemals irgendwie weggeht. Und das hat diese Doku wunderbar gezeigt, wie auf diesem Höhepunkt des Erfolgs eigentlich niemand an das Ende gedacht hat, ja. Und dann auf einmal diese gesellschaftlichen Einbrüche kamen, wie beispielsweise, also die haben ja diesen Börsengang gewagt, ja. Plötzlich musste alles profitabler werden. Einzelne Formate mussten rausgekickt werden. Viva 2 musste sterben. Dann kam die Angewiesenheit auf die Klingeltöne. Also Klingeltonwerbung mit Crazy Frog. Oh, fand ich super geil. Ich kann mich noch erinnern, wie das nachts dann mir immer dazwischen funkte und ich dann genervt, dass ich den Fernseher wieder ausschalten musste. Und schließlich auch das Abgleiten, langsame Abgleiten in die komplette Irrelevanz, weil mit 2005 YouTube aufkam, diese ganze Social-Media-Kultur, die irgendwie auch das Bedürfnis bei den Jugendlichen, also die haben dann die Jugendlichen abgeholt in ihren Bedürfnissen und niemand hatte mehr Bedarf nach Musikfernsehen, nach einem Musikkanal. Das fand ich halt total interessant, wie das alles so ineinander griff und dann schließlich zum langsamen Niedergang in die Irrelevanz geführt hat. Und da frage ich mich einfach, ob uns das jetzt auch passiert. Und ich sehe als erstes
Symptom, kann durchaus sein. Also ich habe neulich
das Ausbleiben von jeglichen Reaktionen auf unsere expliziten
vielleicht Ritten, haben die sich und die haben sich einfach gedacht, so, ey, die machen das sowieso nicht, die faulen Schweine und haben nichts geschickt. Hoffe ich
wahrscheinlich
zumindest.
War das so eine Verantwortungsdiffusion.
Ja, genau.
Wenn man sich dann irgendjemand wird es schon machen, der sich eher verantwortlich dafür fühlt. Aber wir kriegen ja auch keine Fragen mehr. Oder wann hast du das letzte Mal eine Frage? Ich kriege vielleicht eine bis zwei Fragen pro Monat oder
wir
so.
Wir haben aber auch jetzt länger nicht gesendet, oder?
Das stimmt, aber ich habe mir halt immer vorgestellt, dass diese Leute besessen sind von uns, dass die wirklich 24/7 an uns denken.
Hier kommt einiges. Also es ist nicht so viel, also es sind so 4-5 Fragen pro Monat.
Okay.
Stimmt, das sind so 4-5 Fragen pro Monat nur. Aber okay, ja, vielleicht sind wir wirklich raus. Kann ja sein, dann müssen wir halt einstellen. Aber für ein paar Jahre haben wir noch Fragen.
Wir haben ja noch für ein paar Jahre Fragen. Genau, die arbeiten wir da auch brav ab, gell?
Und letztens fragte mich jemand, wie sind denn so die Downloads? Und dann habe ich auf meine Statistik geguckt, die ich hier habe. Und ich habe ja so die Zahlen im Kopf und wollte halt irgendwie die Zahl sagen, aber dachte, na, ich gucke mal sicherheitshalber nochmal nach, um dann festzustellen, dass meine Statistik nur noch ein Viertel der bisherigen Downloadzahlen ausgewiesen.
Alter,
What? Ja. Scheiße, das war's. Der Stern ist am Sinken. Ich so, hab dann irgendwie noch geguckt. Es gibt ja dann auch noch Google Podcasts und Apple Podcasts, wo Statistik läuft. Und dann habe ich noch, ich hoste auf meinem Server den Resonator Podcast. Der hat eine eigene Statistik nochmal. Und da waren die Zahlen aber wie sonst auch. Und irgendwann stellt sich raus, dass mein Admin versehentlich die Statistikdatenbank vollgelaufen und die hat dann einfach sich geweigert, weitere Downloads aufzuschreiben.
Ach, was?
Ich habe echt gedacht, oh Gott, nein. Weil das ist ja, ich muss ja noch 10 Jahre, weißt
du? Okay, also das ist ja krass, Holger, weil mir ist ja das Gleiche passiert, aber ich hatte eine perfekte Begründung dafür. Und zwar habe ich ja tatsächlich 2 Jahre lang mit in trockenen Büchern pausiert.
Ja klar, wenn dann nichts mehr kommt, dann
kam einfach Ja, genau. Und jetzt habe ich tatsächlich nur ein Viertel.
Ja.
Der Leute, die mir zugehört haben, also ein Viertel der Downloads nur, die ich einmal hatte. Deswegen hier nochmal die Info, diesen Podcast gibt es wieder, der kommt regelmäßig und in der nächsten Folge geht es um Heavy Metal. Also wenn das kein guter Grund ist, wieder zu abonnieren und zu unterstützen.
Ja. Ja, nee, aber das ist klar. Also wenn dann irgendwie lang genug nichts kommt, schmeißen die Leute den Kram halt aus ihrem
Ja, mache ich ja genauso. Ja, genau. Ich mach's auch niemandem zum Vorwurf. Ja, aber ich habe jetzt kurz geschluckt, wo du gesagt hast, bei dir ist auch nur noch ein Viertel da. Deswegen dachte ich, oh, wir sind von der gleichen Pest irgendwie. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich so lange abwesend war.
Genau,
so, dachte ich jetzt kurz.
Genau, wir sind anders unbeliebt geworden, so muss man es formulieren. Ja.
Anders unbeliebt geworden.
Wo du Viva-Doku sagtest, hast du auch die Echt-Doku gesehen?
Och nee, aber die wurde mir von so vielen Seiten empfohlen. Das war auch super. Weißt du, ich habe mit Echt habe ich nichts am Hut. Ich habe die nie gehört. Die sind nur so eine ganz blasse Erinnerung irgendwo in meinem Hirn.
Na, ich hatte halt, als Echt ihre große Zeit hatten, da war ich halt schon beim Radio. Dadurch habe ich dann von Berufswegen mit Echt was zu tun gehabt. Meine Musik war das auch nie, aber du hast halt gespielt und du hast sie halt dann auch mal interviewt, wenn die im Studio vorbeigekommen sind. War auch eine sehr, sehr schöne Doku, aber was völlig anderes als dieses Viva-Ding natürlich.
Ja.
Aber empfehle ich dringend, also dringende Empfehlung.
Aber Viva, ey, voll der Cringe, die erste Folge mit Heike Makatsch und Nils Bokelberg und Moana Biese, wie sie da im Dachboden hängen und Heike sagt, und ab heute werden wir für immer Freunde sein.
Ja, super. Oh Mann.
Und kannst du dich eigentlich an unsere erste Folge erinnern, weil die war nämlich nicht besser, sag ich dir. Solche Sätze fielen zwar nicht, aber die erste Folge, die habe ich mir letztens angehört.
Echt? Oh, krass.
Ich persönlich fand die ja katastrophal. Das fanden auch andere. Die haben, also teilweise gab es solche Reaktionen wie, wer ist denn die ESO-Tante? Kick die raus!
Echt?
Oder, ja. oder auch so, also mein Format ist das nicht, wo ist eigentlich der Niklas hin? Mhm. Und also da kam einfach sehr viel Backlash. Aber wir
hatten heute mal einen Kommentar drunter schreiben, der ist tot. So.
Ja,
einfach mal ein paar gruselige Sachen machen.
Auf jeden Fall hatten wir damals noch keine Fragen. Und wir haben mit so ein Kartenset genommen, das du irgendwo rumliegen hattest, so Gesprächsstoff oder so.
Ja, genau.
Und weißt du, was die allererste Frage war?
Nein.
Die erste Frage, die wir zusammen als neues Blindheitsduo beantworten mussten, war, was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte?
Gute Güte. Ja, willst du,
krass,
dass ich...
oder?
Ja.
Ich möchte tatsächlich das jetzt von dir wissen. Ich möchte selber diese Frage nicht beantworten, aber von dir möchte ich es wissen. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der letzten 10 Jahre?
Der letzten 10 Jahre, das heißt,
die Sendung gemacht haben, weil dazu hatten wir damals keine Aussage.
Also seit Dezember 2013. Was ist denn seit Dezember 2013 passiert, um Himmels Willen? Die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Also ganz eindeutig der russische Überfall auf die Ukraine.
Definitiv, würde ich auch
sagen. Ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte, weil das die Weltgeschichte einmal vom Kopf auf die Füße stellen wird jetzt in der Zukunft. Was gab es denn da noch? Ich muss ein bisschen überlegen.
Es gab unglaublich viele Umweltkatastrophen verbunden mit dem Klimawandel.
Aber das ist jetzt nicht so, also der Klimawandel, der ist ja bekannt. Also es ist jetzt nichts.
Also du bist jetzt auf der Suche nach Zäsuren.
Ja,
also
sowas
nach historisch, politisch.
Genau, so richtig Ereignis. Also da ist was passiert, ne? So 1989 oder sowas irgendwie.
Also die Trump-Ära, als Trump
Donald Trump
gewählt wurde, das war definitiv ganz groß.
Stimmt, Donald Trump. Ja, die Russen, Donald Trump. Ich muss mir immer noch weiter überlegen, was es so gab. Naja, schon die. Wobei das auch eher ein Prozess ist als ein Ereignis, also die Renationalisierung Chinas. Mhm. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so ganz begriffen, was da gerade passiert oder was da in den letzten Jahren passiert ist. Also Xi Jinping, der Staatschef, der ja wirklich die Wirtschaft an die Kandare genommen hat, der eine neue Kulturrevolution eingeleitet hat, wo dann solche YouTuberinnen wie zum Beispiel, wie heißt die, diese... Es gibt so eine ganz berühmte chinesische Tech-YouTuberin mit unglaublich großen Brüsten, die immer in maximal knappen Klamotten rumläuft. aber super intelligent ist und super coole Tech-Videos macht und halt sagt, Sexy Cyborg nennt die sich, genau. Mhm. Und halt sagt so, ja, hier, ne, Freunde, nur weil ich geil aussehe, bin ich nicht blöd. So deren Ansatz. Die haben sie zurückgepfiffen. Also ich glaube, Xi Jinping, Donald Trump und der russische Überfall. Also seit 2014 findet der ja im Grunde statt, dass Russland die Ukraine angreift. Das ist ja dann 22 auch bloß eskaliert. Vorher war es ja schon virulent. Das würde ich, denke ich, ja. Also tatsächlich der Niedergang Chinas, das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Ding, glaube ich. Weil das chinesische Versprechen, also das Versprechen der chinesischen Führung an die Bevölkerung war ja immer, wir machen euch reich. Und das haben sie nicht schnell genug geschafft. Und jetzt wird China zuerst alt, bevor es reich wird. Und das heißt, die Führung hat dem Volk eigentlich nicht mehr wirklich was anzubieten. Ja, der Wohlstand steigt nicht mehr in dem Maße, wie es nötig wäre, um das Volk zu beruhigen. Also beschränkt die Staatsführung sich jetzt darauf, ja, so eine andere Art des nationalen Versprechens irgendwie zu geben. Und das ist halt wirklich nationale Größe und Auftritt auf der Weltbühne und solche Sachen. Was meintest du noch gerade?
Ich meinte vielleicht noch den Brexit. Weil das ja auch also sensationell ist. Jetzt nicht Grunde, vielleicht der Impact, aber dass dieses starke Europa, dieses Bild, das wir alle im Kopf hatten, dass das halt so ein fragiles Konstrukt ist, das einfach mal wegbrechen kann, fand ich schon bemerkenswert. Ja.
Damit zu tun hat natürlich auch der Aufstieg des Rechtsextremismus oder das Erstarken der äußeren Rechte überall auf der Welt, was ja auch Trump ist, was Orban ist, was Kaczynski in Polen war. Hurra! Da bin ich sehr drauf gespannt, wie Polen jetzt den Weg der Vernunft wiederfindet, was es hoffentlich tut.
Es gibt ja genug Willige.
Hast du die Bilder gesehen? Hast du gesehen, wie Walesa, dessen Namen ich immer nicht richtig... Warte. Walesa,
fast.
Okay, fast. Ja. Hast du den gesehen, wie er da auf der Tribüne saß und geheult hat?
Nee.
Das ist ein irres Bild. Also es ist wirklich ein irres Bild. Mal gucken, wie die zurückkommen. Also das Erstarken der Rechten, das ist sicherlich auch ein bedeutsames Ereignis der Weltgeschichte, wobei das auch wieder ein Prozess ist. Ne? Also Orban Meloni jetzt kürzlich, vielleicht kommt da das eigentliche Ereignis auch erst noch, wenn diese Leute erstmal großflächig auch Macht ausüben. Das war die erste Frage. Was haben wir denn damals geantwortet, weißt du das?
Boah, ich weiß nicht, was du geantwortet hast. Du hast dich auf jeden Fall gewundert darüber, was ich geantwortet habe. Ich habe nämlich gesagt, so random Daten habe ich genannt, nämlich der Tod von Queen Victoria, das Todesdatum von Josef Stalin und noch irgendeinen Quatsch. Also das waren einfach so random geschichtliche Daten. Das eine passierte im Jahr 1901, das andere im Jahr 1953. Aus irgendwelchen Gründen kann ich mir diese beiden Jahren, ja, und 333 bei Isos Keilerei natürlich. Ja. Also ich hab jetzt nicht meine wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte zum Besten gegeben, sondern einfach drei Daten, an die ich mich überhaupt erinnern kann, weil sie Kraft Eselsbrücke noch irgendwo verhaftet waren.
Verstehe.
Aber hier, ich habe gerade ein schönes Zitat gefunden von einem Hörer, der uns Feedback gibt auf die neue Vrindheit, wie sie jetzt existiert. Das hieß ja auch eine Zeit lang die neue Vrindheit als Abgrenzung zur
alten Vrindheit.
Folgendes schreibt der Hörer.
Zu unserer ersten gemeinsamen Sendung, oder was?
Ja, genau. Okay. Das ist nicht böse gemeint, auch wenn es so aufgefasst werden kann. Und dass ich keine konstruktive Kritik anbringen kann, tut mir leid, aber...
schlechte Einleitungen für 100, bitte.
Aber trotzdem wollte ich rückmelden, dass ich mir die Vrindheit nach Nikolas Abschied bisher nur mit großem Verdruss angehört habe und zukünftig gar nicht mehr anhören werde. Die Kombination Holgi-Alexandra funktioniert aus meiner Perspektive nicht. Alexandra scheint ein netter Mensch zu sein und ist sicher ein interessanter Gesprächspartner in intimer Atmosphäre. Mm. Aber Holgi ist mir im Gespräch mit Alexandra zu sehr Fähnchen im Wind.
Fähnchen im Wind. Mm.
So ein Unsinn. Vor allem, irgendwo.
Also, ja? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob er wirklich nicht mehr zugehört hat.
Ja, das wäre interessant, ne? Weil einige haben auch gesagt, die dachten zuerst, ja, ist scheiße, und dann sind sie wiedergekommen und dann war es tatsächlich besser. Und jemand hat dann geschrieben, so Nikolas fehlt, und du darauf so knallhart, Nikolas fehlt nicht, er war mein Partner in einer anderen Sendung.
Uiuiui, ja, abkanzeln konnte ich früher besser, nee, anders. Abkanzeln wollte ich früher besser. Ich könnte ja das immer noch, aber ich denke mir, nein, hör auf, nicht so. Sei doch nicht immer so bumpig.
Ja, also die erste Folge mit diesen Karten, die hat halt jetzt nicht so optimal funktioniert.
Was ich halt bei sowas immer so bemerkenswert finde, ist, also wenn mir irgendein Angebot nicht gefällt, dann nutze ich das einfach nicht.
Ja.
So, und wenn es mir bisher gefallen hat und dann schlecht geworden ist, dann nutze ich es halt einfach nicht mehr. Aber ich schreibe dann da nicht hin und sage so, ich finde dich jetzt doof. Also es ist so ein bisschen die Abo-Kündigung. Und das, ja, vor allen Dingen bei so einem Angebot wie eben so Independent-Podcasts. Also klar, wenn jetzt irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem meiner früheren Lieblingsradiosendungen, da ist dann die Moderatorin gegangen, die Stammmoderatorin, und ist ersetzt worden, und da finde ich halt die Moderatoren jetzt doof. Da habe ich mich dann auch mal zu hinreißen lassen, in irgendein soziales Medium zu schreiben, dass ich das doof finde jetzt oder dass ich es früher besser gefunden habe. Aber eigentlich ist das total, ich weiß nicht, eigentlich ist es unnötig, oder?
Es ist unnötig und es ist auch ein bisschen unfair, denn wann immer etwas Neues an den Start geht, muss man davon ausgehen, dass noch nicht die optimale Mischung hergestellt ist, so in chemischer Hinsicht, auch so zwischenmenschlich. Ja. Man muss sich erstmal eingrooven, man muss sich kennenlernen, man kennt das Format ja selber noch nicht, muss erst eine Sprache finden und das ist einfach ein Prozess, ja. Und man kann wirklich nicht erwarten, dass die erste Folge von irgendwas schon definiert, wie die anderen sein werden.
Das eh. Also das ist.
Es sei denn, es ist komplett gescriptet, dann ja.
Nee, selbst dann nicht. Also selbst wenn es komplett gescriptet ist, wenn du zwei Hosts hast, selbst wenn beim komplett gescripteten funktioniert das nicht. Man hört immer, dass es gescriptet ist. Also es wird nie natürlich klingen. Da brauchst du Monate, wenn nicht Jahre dafür. Das habe ich auch immer schon gesagt. Also ich habe ja selber im Radio damals ModeratorInnen abgelöst in ihren Sendungen und bin auch selbst abgelöst worden. Und ich habe immer gesagt, bitte Leute, lasst mir mal ein bisschen Zeit und lasst den anderen auch mal ein bisschen Zeit. Das braucht ewig, um sich zu finden. Selbst wenn man täglich miteinander arbeitet, braucht das einfach mal ein halbes Jahr oder so. Wo ich dann allerdings so nach einem Jahr, wenn es dann nach einem Jahr immer noch nicht so klingt, wie ich denke, dass es eigentlich klingen müsste, dann werde ich allerdings auch ein bisschen pumpig. Aber ich versuche halt immer, das so ein bisschen für mich zu behalten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob das nicht auch ein Ausdruck von Wertschätzung ist, zu sagen, so wie du es jetzt neuerdings machst, ist es schlecht. Weil man hat dir ja was weggenommen, was dir irgendwie wichtig war oder so.
Ach so.
Aber weißt du, dass das irgendwie so ein, ja, dass man eigentlich sagen will, ich fand das total schön, wie ihr es bisher gemacht habt oder wie es bisher war. Schade, dass es nicht mehr so ist. Aber das kippt dann halt sehr schnell auch in so ein Schade, dass es nicht mehr so ist, du Arschloch. Und da wird es dann vielleicht schwierig.
Ja, man ist dann dafür da, um dass der Frust von einem anderen auf einen abgeladen wird. Und das ist halt auch nicht so schön.
Aber vielleicht ist man genau dafür da, das kann ja auch sein.
Schnell was anderes denken. Vielleicht
ist das der Job. Ja, genau.
Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir mittlerweile mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer unser eigenes Kartenset kreieren könnten, mit so Kategorien, weißt du? Aha. Also mir ist aufgefallen, dass einfach so bestimmte Kategorien von Fragen immer wieder kommen. Zum Beispiel haben wir das große Thema Utopien, Dystopien und alternative Szenarien. Das ist einfach sowas, das wird uns ständig vorgelegt.
Ich habe neulich im Radio irgendwo, gab es auch so eine Diskussionsrunde zu, ich weiß gar nicht, ob das explizit zum Thema Dystopien war, aber da haben sie auch über Dystopien geredet und sprachen über die Tribute von Panem, also The Hunger Games.
Ja.
Habe ich nie gesehen. Und als ich das so hörte, dachte ich, ah, das muss man sich ja vielleicht doch mal angucken. Ist ja vielleicht gar nicht so doof. Und dann habe ich dafür bezahlt, ich glaube vier Teile waren es, dann habe ich dafür bezahlt, mir die vier Teile Hunger Games angucken zu können. Und habe hinterher gedacht, naja, eigentlich war das jedes Mal der gleiche Film.
Ja, ja, natürlich.
Ja, nu, hätte man mir aber auch mal vorher sagen können.
Ja.
Also das einzig Gute war dann das Ende von Teil 4. Das fand ich ganz gut. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber das war so ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte und der auch auf einer Metaebene nochmal eine sehr gute Geschichte erzählt.
Ja. Ja, also dazu mussten wir auf jeden Fall immer wieder unsere Meinung zum Besten geben. Dann sehr beliebt auch Fragen nach Entwicklungen im Hinblick darauf, dass wir ja alle Fragen nicht zeitnah beantworten. Also man schildert einen politischen Sachverhalt und fragt, ist das immer noch so oder was ist aus geworden? Mhm. Die Leute interessieren sich wahnsinnig für unsere Konsumgewohnheiten, also was wir gerne zu Mittag essen, wie wir unsere Kartoffeln am liebsten mögen, was wir in unseren Mülleimern haben.
Echt? Okay.
Ja, ja. Ja, klar. Welcher Hausmüll bei uns so anfällt. Und das kann manchmal böse enden. Ja, gut, dazu dann später mehr bei meinem anderen Themenbereich. Meine Lieblingsfragenkategorie ist Irritierendes aus dem Alltag. Also so würde ich das jetzt betiteln, dass irgendjemandem mal etwas aufgefallen ist und das möchte er jetzt gerne geklärt haben.
Ist das eigentlich okay, dass ich immer, ja, wie zum Beispiel?
Ja, wie zum Beispiel Stichfester-Joghurt. Ja. Was ist das Gegenteil eigentlich von Stichfest?
Ja.
Und wir meinten räudig.
Echt? War das nicht das Gegenteil von Joghurt mild?
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, natürlich. Oder häufig wird auch um die Klärung eines Sprachproblems gebeten oder eines Stilproblems. Sagt man dies oder sagt man das? Oder man missbraucht uns knallhart als Dr. Sommer, Dr. Vrindheit und schildert uns irgendein persönliches Problem, zu dem wir dann Stellung beziehen und einen Ratschlag geben sollen.
Wäre ja auch mal interessant, ob die Ratschläge, die wir bisher, also ich meine, das sind ja alles hochfragwürdige Ratschläge.
Sehr fragwürdig, ja.
Ob diese fragwürdigen Ratschläge tatsächlich zu Bewusstseins- oder Verhaltensänderungen geführt haben.
Oh ja, das würde mich auch sehr interessieren.
Also, manchmal passiert das ja, dass man so angesprochen oder angeschrieben wird, so damals hast du das und das gemacht und darum habe ich das und das gemacht und das hat mir sehr geholfen. Oder das hat mir sehr geschadet, hat noch nie jemand gesagt. Übrigens auch.
Weißt du, aber sowas habe ich ja gehofft, dass das als Einsendung kommt. Mhm. Solche Sachen, auf die und die Weise hat die Vrindheit mein Leben verändert, aber nichts dergleichen. Was ist denn deine liebste Kategorie, Fragenkategorie? Hast du eine? Hast du so Fragen, die du besonders gerne beantwortest?
Naja, das ist wahrscheinlich, also was ich immer wieder ganz interessant finde, sind so Medienfragen, weil ich mich halt viel mit, ne, also so Metafragen zu Medien, damit setze ich mich ja ganz gerne auseinander. Und so ja, weitgehend philosophische Fragen, ne, so zum Thema Gerechtigkeit. Also, ne,
das, ja, sowas was
die,
ist auch
was die Philosophie halt, Ding. Was die Philosophie halt fragt, ne, was ist ja. Gut, wie soll ich leben, ne? Also sowas. Und zwar gar nicht so konkret, also wie oft, wir hatten irgendwann eine Frage, wie oft sollte man seine Jeans waschen? Sowas meine ich gar nicht, sondern so, was ist Gerechtigkeit oder so, ne? Also solche Sachen, das finde ich immer ganz spannend. Weil mich das auch herausfordert, weil das sind so Dinge, über die denke ich in meinem Alltag nicht so nach. Sondern darüber fange ich dann in dem Moment an nachzudenken, in dem so eine Frage gestellt wird.
Ja, ich finde das auch total spannend und umso mehr enttäuscht es mich dann immer, in die Kommentare zu schauen. Weil jedes Mal, wenn wir irgendein echt krasses, existenzielles, philosophisches Thema diskutiert haben, bin ich total begierig darauf zu erfahren, was andere denn davon halten. Und dann konsultiere ich halt die Kommentarspalte und da werden wieder nur irgendwelche Fahrräder und Trinkflaschen kommentiert. Das enttäuscht mich so sehr. Und das war für mich auch voll die Herausforderung, zu trennen zwischen den Leuten, die kommentieren, und den Leuten, die tatsächlich uns hören. Also wie stellst du dir denn den typischen Vrindhörer vor?
Gar nicht. Ich mache mir kein Bild. Du sollst dir kein Bild des Hörers machen.
Das ist gut. Mein Bild ist horrible. Und der tatsächliche Vrindhörer ist aber super nett, weil ich kenne ja die Leute, die zu meinen Lesungen kommen. Ja. Und das sind wirklich alle. Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Die sind keineswegs irgendwie nerdy, 28 Jahre alt, tech-affin oder so. Das hätte ich jetzt vermutet. Da ist alles dabei. Hm. Die Hausfrau Mitte 50 oder so, genau wie ein Kind von 13 Jahren oder halt eine ganze Familie oder so. Die unterschiedlichsten Leute, echt.
Ja, das denke ich aber auch. Also es ist mit Sicherheit, ist auch historisch bedingt, würde ich erwarten, dass mehr Männer, mehr Nerds, mehr so MINT-Fächer dabei sind, weil ich halt aus diesem Chaos Computer Club Orbit irgendwie herausgeschleudert worden bin irgendwann mal. Aber grundsätzlich ja, also das ist, ich merke auch nicht, dass irgendwie überproportional irgendein besonderer Menschenschlag dabei wäre. Also wenn ich angesprochen werde, dann ist das querbeet. Das sehe ich auch auf den Hörertreffen, also im Odonien, da im Sommer, was ich ja einmal im Jahr mache, da kommen halt auch querbeet die Leute.
Ja. Gell, ja, kannst du es bestätigen. Ja, eine Sache, die ich noch erzählen wollte, weil daran erinnert sich, glaube ich, niemand mehr oder vielleicht doch. Und zwar gibt es so bestimmte Sachen mit der Vrindheit verbunden, die einfach mal irgendwann weggefallen sind. Wir haben mal live gesendet und zwar jeden Sonntag. Krass, oder jeden zweiten. Live um 10 oder um 11 Uhr, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und während wir live sendeten, hatten wir überall kleine Äffchen sitzen, die Shownotes für uns gemacht haben.
Ja, die Shownotes, ja.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das war total krass. Also das war so ein kleines Grüppchen von Leuten, die...
Der Mathe Pauker war dabei.
Genau, Evita war dabei. Ich glaube, der Kai war dabei. Wer denn noch? Der Mo? Das war eine echte Matinee, aber das mit den Shownotes, das war wirklich absolut spektakulär, wie extrem detailliert die Shownotes geschrieben haben. Und die haben sich dann Hammer. Ja auch parallel sozusagen, haben die sich ja selbst vernetzt und sich ergänzt und alles mögliche. Das war wirklich der Hammer, ja, das war cool.
Wo ist diese Fan-Community, frage ich mich.
Na, die gibt's immer noch, diese Leute. Die haben nur mittlerweile vielleicht auch was Besseres zu tun.
Weil
das ist halt viel, viel, viel Arbeit. Und wenn du dann irgendwie zu sechst bist, dann geht es halt relativ leicht von der Hand. Aber wenn dann irgendwann nur noch zwei übrig sind, dann wird es halt richtig anstrengend. Und da kann ich auch verstehen, dass da keiner mehr Lust zu hat. Dann. Außerdem sendet ja kaum noch jemand live.
Das stimmt.
Das war irgendwie so eine Phase, in der wir das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr so genau, warum wir das cool fanden. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen eher nach Radio sich angefühlt hat.
Es war wirklich cool, denn wir hatten ja auch einen Chat, weißt du noch? Ein Chat lief immer mit und da konnten wir uns Anregungen holen. Und wenn wir gerade eine Frage diskutiert haben und vielleicht keine Antwort parat hatten, dann war irgendein Nerd im Chat, der es wusste. Und dann konnte man das live in die Sendung einbinden.
Ja. Das war schon ganz cool. Das war wirklich ganz cool. Hat natürlich auch dann den Nachteil gehabt, dass gerade so Leute wie du sich wesentlich stärker selbst beschränkt haben in dem, was sie sagen und wie sie es sagen. Also ich hab da ja schon immer sehr wenig Probleme damit gehabt, mich öffentlich lächerlich zu machen und mich angreifbar zu machen öffentlich. Aber für sehr, sehr viele Menschen ist das ein großes Problem. Und zu denen gehörst du zum Beispiel.
Das war für mich ein super Stressfaktor, das stimmt.
Also das nicht mehr zu machen, hat der Vrindheit, glaube ich, sehr, sehr gut getan auch.
Denke ich auch, ja. Aber kommen wir jetzt nicht zur obligatorischen Höflichkeitsfrage, sondern zum Hauptblock dieser Jubiläumssendung. Und zwar habe ich die ikonischsten Sendungstitel rausgesucht. Und da dein schlechtes Gedächtnis legendär ist, genauso legendär wie mein gutes Gedächtnis.
Aber ich habe mich anders mit dem Joghurt erinnert.
Das stimmt, fair enough. Und so gut ist mein Gedächtnis auch. Ich werde ja auch immer älter und älter. Ich bin jetzt mittlerweile 42. Das ist total krass. 42 warst du, als wir angefangen haben. Auch mit meinem Gedächtnis geht es immer weiter bergab.
Hört man das eigentlich? Also, merkt man das an der Stimme? Hast du, wenn du in die erste Sendung reinhörst, ist meine Stimme jünger? Ja, oder?
Du hast voll die andere Stimme, ich auch.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist tatsächlich so. Deine Stimme ist jünger und meine auch. Ja.
Und das wird immer schlimmer. Also die Stimmen werden immer älter und irgendwann sind sie kaputt und das merkt man dann hoffentlich. Oder man klingt halt so wie die betrunkenen Radiosprecher im Deutschlandfunk. Naja, das ist tatsächlich, also eine alte Stimme, wenn die Stimme überaltert ist, dann klingt man gerne betrunken. Also dann klingt man lallend.
Ich weiß, man leiert.
Ja, und da gab es einen Sprecher im Deutschlandfunk, wo ich immer gedacht habe, Leute, das muss dem mal jemand sagen, das geht so nicht. Mhm. Weil der hat halt politische Kommentare, ne? Der hat politische Kommentare gesprochen und klang immer so, als hätte er sich vorher ein Fläschchen Schnaps reingedreht. So, der Kanzler. Ein bisschen. Und das ist halt echt sehr, sehr tragisch. Also ich kenne persönlich auch einen Nachrichtensprecher, dessen Stimme so weggealtert ist. Und da gab es halt wirklich zahlreich Beschwerden aus der Hörerschaft. Die sagen, man merkt ja eigentlich nicht, dass der immer betrunken da steht. Und das ist natürlich schwer vermittelbar. Irgendjemandem, der seine Stimme nicht ständig benutzt, wodurch ihn natürlich auch abgenutzt wird auf Dauer, jemandem klarzumachen, nee, der hat halt einfach, dessen Stimme ist alt. Und es gibt halt Stimmklänge, die kannst du dem Publikum einfach nicht zumuten. Die will das Publikum nicht haben. Das sind besonders kieksige Stimmen, ebenso alte Stimmen, Stotterer. Ja. Wann hört man schon mal Stotterer im Radio?
Ja.
Das ist praktisch ausgeschlossen. Also. Und entsprechend beschweren die sich dann auch. Ja, aber nee, ja, die Sendungstitel.
Also, ich fang einfach mal an. Im arabischen Raum ist die Kniegeburt anders konnotiert. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob du dich erinnerst, worum es da geht oder was du dir vorstellst, worum es da ging.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das Problem an diesen Sendungstiteln ist ja auch, dass die sich meistens auch noch zusammensetzen aus, also nicht aus einem Gespräch, also oder aus einer, der Antwort auf eine Frage, sondern aus so mehreren Antworten und mehreren Versatzstücken. Im arabischen Raum ist die Kniegeburt anders konnotiert.
Genau.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Okay, ich werde ein bisschen Licht in dieses Mysterium bringen. Unser Thema, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es ging halt darum, wahrscheinlich habe ich gerade irgendein Buch gelesen, dass es in der Sagenwelt verschiedener Völker Geburten aus anderen Körperstellen als dem Uterus gibt. Ja, so etwa aus dem Knie. Ich glaube, Kronos... Kronos hat, glaube ich, irgendwelche Gören aus seinem Knie geboren.
Mhm.
Und dieses Phänomen heißt übrigens auch Schenkelgeburt.
Schenkelgeburt.
Also ich weiß nicht, vielleicht sind das auch zwei verschiedene Sachen, aber Schenkelgeburt gibt's auch, also Göttervater Zeus.
Mhm.
Stell mal vor, du nennst deinen Vater so, Göttervater. Also der hat den Dionysos zur Welt gebracht, nachdem er ihn 3 Monate lang eingenäht in seinem Schenkel trug. Mhm. Krasse Sache.
Das ist vor allem sehr effizient. Frauen brauchen für sowas 9 Monate.
Ja, gell? Ne? Das ist, also, das ist ja
hat jemand, Mann. Hat jemand gutes Projektmanagement betrieben.
Ja. Und dann hat uns irgendjemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass es im germanischen Sagenraum auch die Achselgeburt gibt. Und ich glaube, dass das alles ausgelöst wurde durch meine Vision der Rhönrad-Geburt. Weil ich das so herrlich fand in dieser Zeit, dass ich habe ständig so Bücher gesehen, was es so an alternativen Geburtsmethoden alles gibt.
Rhönrad-Geburt.
Und dann war ich eine Zeit lang besessen von der Rhönrad-Geburt. Ja.
Was wird man da dann eingespannt und so lange gedreht, bis das Kind hinausgeschleudert wird?
Genau. Irgendjemand schubst dich an, du rollst ein bisschen durch die Gegend, das harmonisiert deine Körpersäfte. Mhm. Und da ist wahrscheinlich auch so eine Auffangvorrichtung für den Fötus.
Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, weil irgendwann flutscht das Kind raus und wird dann unmittelbar stranguliert, weil das
soll ja nicht
Rhönrad die Nabelschnur aufwickelt.
Ja, also Sendungstitel. Diesen Sendungstitel wollen wir abhaken und uns nie wieder dran erinnern. Es kommt der nächste. Check deine Privilegien, Dönermann.
Da habe ich eine dunkle Erinnerung dran, weil ich habe manchmal, wenn es um Privilegien geht, wohnt in meinem Kopf genau dieser Satz, check deine Privilegien, Dönermann.
Gell? Das habe ich
dann
auch.
Da ging es irgendwie darum, ich glaube, dass du in deiner Dönerbude vom Dönermann immer ignoriert wirst oder so ähnlich, ne? Kann das sein?
Ja, also es gab so eine Episode, wo man mir Hilfe nicht angeboten hat. Weil, also ich sag mal so, ich hatte so einen Stammdönermann in Köln. Und damals war ich, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte psychische Probleme und damit verbunden war, dass ich nichts mehr gegessen habe. Das war jetzt aber keine Magersucht oder sowas, sondern ich habe einfach den Hunger nicht so gespürt. Und deswegen kam es oft vor, dass ich in letzter Sekunde gemerkt habe, oh, jetzt habe ich aber krass Hunger und so krass, dass ich umkippe. Und dann bin ich zum Dönermann gelaufen, um mir auf den letzten Drücker halt so kurz vorm Abnippeln noch einen Döner zu bestellen und bin im Türrahmen zusammengebrochen. Und dann musste ich halt irgendwie mir Wasser ins Gesicht und die hatten wirklich extrem Problem damit, mir zu helfen, weil dafür hätten sie mich ja anfassen müssen, um mir aufzuhelfen. Und ich hatte vorher immer eine sehr gute Beziehung zu diesen Dönermännern und nach diesem Vorfall plötzlich nicht mehr. Die hatten irgendwie das Gefühl, ich habe ein Tabu gebrochen oder ich habe so gelesen. Auf jeden Fall waren die dann komisch mir gegenüber. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Hintergrund von diesem Sendungstitel war, sondern ich glaube, es ging tatsächlich um die Frage, die wir diskutiert haben, dass Menschen in verschiedenartiger Weise die Möglichkeit haben, vegetarisch zu leben oder nicht. Also vegetarisch zu sein ist auch ein Privileg. Also das Wort wird komplett falsch gebraucht, aber das nur mal in Klammern. Jedenfalls, wenn ich zum Beispiel in einer türkischen Großfamilie lebe, ja, da kann ich mich nicht einfach hinstellen und sagen,
ich esse das nicht.
Ja, ich bin jetzt Vegetarier. Ja, das fällt so einem Mittelschichtskind einfach sehr viel leichter, dessen Eltern sich sowieso bio ernähren. Und wir haben auch diskutiert die Frage, warum man eigentlich so selten Frauen hinter der Dönertheke sieht.
Das stimmt. Und da garantiert, wenn wir das diskutieren, habe ich garantiert von der Bedienung in der Gyrosbude. Wie ist denn diese Gyrosbude nochmal? Auf der Zülpicher Straße in Köln gab es eine Gyrosbude. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Da hat eine Frau gearbeitet hinter der Theke, also als Gyrosfrau. Die war vergleichsweise klein, hatte unfassbar große Brüste und hat immer ein T-Shirt angehabt, wo drauf stand: Touch me.
Hab grad getrunken.
Und dann stehst du da, weißt du, so als irgendwie so um die 20 oder sowas, sowieso irgendwie hast eh so ein Testosteronproblem und stehst da und dann steht die da und sagt, ja. Und dann so, Gyros Peter, bitte. So. Wie hieß denn dieser Dönerladen? Gyrosladen. Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Schade.
Ja, auf jeden Fall sollte der Dönermann seine Privilegien checken. Und ich glaube, also es würde mich wundern, wenn wir in diesem Zusammenhang nicht auch die Absurdität des Privilegienbegriffs ein bisschen diskutiert hätten, so wie er heutzutage verwendet wird, weil tatsächlich von so einem, also das ist einfach so einseitig. Man geht einfach davon aus, dass Menschen nur in einer bestimmten Weise privilegiert sind. Diese Sache ist irgendwie strukturell bedingt und verliert aus dem Blick, dass Menschen auf verschiedene Arten privilegiert oder nicht privilegiert sein können, beziehungsweise in einem Bereich viele Möglichkeiten haben, in anderen nicht. Also du kannst Migrant sein und trotzdem mega profitieren von Eltern, die dich halt bildungstechnisch voll unterstützen oder so.
Ja.
Es ist einfach so ein ganz komplexes Phänomen. Und
Ferkulum.
Liebe diesen Sendungstitel.
Ferkulum hieß dieser Gyrosladen.
Ferkulum auch noch.
Ferkulum, ich habe gerade mal gegoogelt und den gibt es auch noch.
Die Pippen aus dem Ferkulum, was ist denn das?
So, habe ja noch nicht mal ich in meinen schlimmsten Tagen geredet und gedacht. Ja,
Ferkulum, Ferkulum, Ernst?
Im Ernst.
Ist das sowas wie Schweinske?
Also ich glaube, bei Schweinske gibt es keinen Gyros, oder? Ich weiß gar nicht.
Nee, wegen Ferkulum.
Ja, vermutlich.
Oder hatte das nichts mit...
Na, ja. der Grieche verarbeitet doch Schweinefleisch.
Ja, das tut er.
Das, wo dann auch hier BSE, erinnerst du dich da noch dran? Kreuzfeld Jakob bei den Kühen, als die Kühe alle umgefallen sind und verrückt geworden sind und so.
Ja.
Da gab es hier in Mitte, gab es eine Gyrosbude am, ich glaube, Rosenthaler Platz war das. Eine Gyrosbude, die hatten ein riesengroßes Transparent draußen, aber wirklich groß. Bestimmt so, also über die komplette Ladenbreite, 6 Meter oder sowas. Und da stand einfach nur drauf: Gyros ist kein Rind.
Okay, aber machen wir mal weiter.
Ja.
Ja, also natürlich, diese Frage ist ja auch total cool, weil das ist ja auch wieder immer wieder ein Thema, wie abstrus es eigentlich ist, so den akademischen Diskurs Menschen zu zumuten, die nicht weiter davon entfernt sein könnten. Also was würde denn wirklich passieren, wenn du zum Dönermann sagen würdest, hey, check mal deine Privilegien.
Ja, genau.
Völliger Schwachsinn. Okay, nächste Frage.
Oder halt auch gucken, ob das irgendwie eine neue Soße ist oder so. Oder weiß der gar nicht. Ja, das ist ja.
Ja.
Es gibt sowieso so ein Problem zwischen einem akademischen Denken und einer akademischen Sprache und dem, was im Alltag auf der Straße passiert, besonders bei Leuten, die morgens um 6 aufstehen, 8 Stunden buffen gehen und abends nach Hause kommen. Da ist auch darum verfängt auch dieses was für mich zum Beispiel vollkommen absurd ist. Aber diese Idee, die jetzt gerade vom rechten Rand kommt, also CDU, CSU und darüber hinaus, also von rechts außen sowieso, Genderverbot.
So ein Unsinn.
Das ist halt vollkommen irrelevant, eigentlich darüber Politik machen zu wollen.
Ja.
Aber es verfängt halt so
Populismus
gut.
Populismus pur.
Ja, aber es verfängt eben deshalb so gut, weil du und ich, wir haben die Kapazität, uns über solche Dinge Gedanken zu machen und dann auch zu erkennen, wie lässlich es eigentlich ist, darüber im Politischen nachzudenken. Aber es verfängt halt so gut, weil da ist halt irgendwie ein Typ, der kommt von der Arbeit und muss sich dann von irgendwem, kriegt er dann gesagt, ja, und die BuchhalterInnen oder weiß der Geier was, und der stutzt dann. Und dieses Stutzen wird halt von solchen Parteien in Politik übersetzt.
Ja, und das finde ich unglaublich, weil, weißt du, ich stutze auch, wenn jemand mir mit einem krassen Dialekt kommt. Ich sag mal so, die Freiheit ist die Freiheit des Anderssprechenden.
Das ist schön, ja.
Und wir alle auf der ganzen Welt, in Deutschland, in Bayern, wir haben total viele Dialekte, Soziolekte, Akzente, Niveaus, Sprachniveaus, Sprache, die von bestimmten Milieus, ich kann ja auch vom akademischen Gelaber wechseln in sowas ganz allgemein Plauderhaftes, ja, und alle Menschen reden anders, alle Menschen reden auch so, wie ihre Peer Group redet. Und von irgendjemandem zu verlangen, dass er so spricht und nicht anders. Und jetzt komplett unabhängig davon, wie ich persönlich zum Gendern stehe.
Ja, ja, ja.
Ich finde das komplett abstrus und dumm und das ist reiner Populismus.
Und
man sollte das überhaupt gar nicht auf diese Provokationsversuche einsteigen.
Aber das ist halt ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie Dinge aus der Akademie in den Alltag schwappen und sich da unangenehm verselbstständigen. Ein anderes Beispiel ist der Begriff Humankapital. Mm. Wenn du für Ökonomen ist der Begriff Humankapital, das ist einfach nur ein ganz normaler Begriff. Der wertet überhaupt gar nichts. Ja? Der beschreibt nur eine bestimmte Form des Kapitals, so des Kapitalstocks eines Unternehmens. So. Aber in dem Moment, wo dieser akademische Begriff, der da völlig in Ordnung ist. Ja, in den Genderwissenschaften ist das auch alles völlig in Ordnung, wie da geredet wird und was dafür wie der Privilegienbegriff zum Beispiel auch. Aber sobald als Humankapital in die Alltagssprache übergeschwappt ist, ist das zu einem Kampfbegriff geworden, beziehungsweise ist das zu einem Begriff geworden, wo viele, viele Leute, die sich nicht auskennen mit Ökonomie, wo die denken, ja, das ist eine Abwertung des Menschen, der wird überhaupt nicht mehr als Mensch gesehen, sondern nur noch als Verschiebemasse in einem Unternehmen. Und das ist halt ein echtes Problem. Also immer dann, wenn es so überschwappt. Es gibt noch einen Begriff aus der Ökonomie.
Ja.
Das ist mir letztes Jahr passiert. Das ist der Begriff der Produktivität. Produktivität beschreibt nichts anderes als, wie viel kriege ich raus, also ne, wie viele Einheiten kriege ich raus, wenn ich eine Einheit von irgendwas reinstecke. Das ist Produktivität. Und jetzt guckst du auf die ökonomischen Verhältnisse in der Bundesrepublik und siehst, der Osten, der Osten ist weniger produktiv als der Westen. So, und darum werden da auch niedrigere Gehälter gezahlt. So, und dann hatte ich wirklich eine Diskussion, da gesagt, ja, und warum sind die Gehälter im Osten niedriger als im Westen? Habe ich einfach nur gesagt, weil der Osten weniger produktiv ist als der Westen. Und damit habe ich eine Empörung ausgelöst, weil das nämlich in diesem Alltagsgespräch so verstanden wurde, als hätte ich gesagt, die Ossis arbeiten schlechter. Oder die sind alle faul oder weiß der Geier. Dabei ist das gar nicht so. Es ist einfach nur nachmessbar, dass für eine Einheit, die du im Osten in einen Betrieb steckst, kommen weniger Einheiten raus, als wenn du eine Einheit im Westen in einen Betrieb steckst. Warum das so ist, kann man dann auch noch ausrechnen und sich angucken und erklären. Aber das passiert immer und immer wieder, dass akademische Begriffe in den Alltag überschwappen. Begriff des Gender, ja, das ist ja in der akademischen, da wo dieser Begriff herkommt und wo dieser Begriff verwendet wird, ist das ja auch ganz anders gemeint als das, was auf der Straße passiert.
Das macht ja auch Sinn. Das macht Sinn, ja. Also diese Sachen sind ja total, klar, intellektualisiert, aber man weiß ja, was gemeint ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Nur wenn du das jemandem zumutest, der das zum ersten Mal hört, denkt sich, du spinnst ja wohl.
Der vor allen Dingen auch ganz andere Probleme hat.
Ja, genau.
20% der Leute in diesem Land haben am Monatsende keinen Cent mehr übrig. Die haben überhaupt keine Kapazität, an die Dinge zu denken, an die wir so denken. Und die Dinge zu diskutieren, die wir so diskutieren. Und das ist
dieses Thema soziale Ungleichheit und Armut, die sind einfach nicht so klickwürdig, die sind nicht so publikumswirksam, die sind nicht so eine leichte, so eine leichte Kost, ja, die man mal eben als Spiegelartikel raushauen kann.
Na, und vor allen Dingen, man muss halt auch mal sehen, dass die Armen, die machen keine Revolution, die Armen, die gehen überproportional oder unterproportional zur Wahl. Es ist einfach, die politischen Kosten sind viel zu hoch, wenn du eine Gerechtigkeitsdiskussion anfangen würdest. Also wenn du sagen würdest, wir müssen jetzt alles hier mal ein bisschen gerechtere Einkommensverteilung, gerechtere Vermögensverteilung herstellen, dann geht das im Zweifelsfall halt genau gegen so Leute wie uns, ne? die besser gebildeten, die mit den besseren Jobs, die mit den besseren und den höheren Einkommen. Und dann laufen wir natürlich Sturm, weil wir, je mehr du hast, desto weniger willst du halt abgeben. Und wenn du ein bisschen was hast, dann denkst du ja sofort, dir würde alles weggenommen. Und da lässt sich halt super Politik mitmachen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man dem irgendwie beikommen könnte.
Ja. Und übrigens,
jetzt sind wir wieder bei schlechte Laune-Thema hier.
Ja, wir wechseln auch gleich wieder. Ich wollte nur sagen, dass das Phänomen, was wir da gerade beschrieben haben, dass Begriffe aus einer Welt in die andere Welt irgendwie überschwappen, das nennt sich Concept Creep. Das ist der Fachbegriff dafür, dass Begriffe, die erfunden wurden, um einen sehr spezifischen Sachverhalt zu beschreiben, dass die zum Allgemeingut werden und als solche dann ihren Bedeutungsgehalt verlieren, weil Leute sie benutzen, wie sie lustig sind. Zum Beispiel sagen sie, oh, ich bin Depri oder das triggert mich oder boah, das hat mich voll traumatisiert.
Achtsamkeit.
Also, ja, Achtsamkeit, genau. Ist dann einfach nur so ein Label auf einem Wohlfühltee und
am meisten regt mich das auf bei dem Begriff der Comfort Zone, also der Komfortzone. Dass ich habe, zumindest in meiner Wahrnehmung, gibt es keinen Begriff, der öfter missverstanden wird als die Komfortzone.
Ja,
das also stimmt. Da musst du mal raus aus deiner Komfortzone. Das bedeutet halt nicht, da musst du mal Schuhe anziehen und spazieren gehen. Sondern das bedeutet, da musst du dich mit Dingen umgeben, beziehungsweise Handlungen vollziehen, über deren Vollzug du nachdenken musst, für die du eine kognitive Leistung erbringen musst.
Genau, die auch eine Grenzüberschreitung darstellen in deinem eigenen Habitus, die zu persönlichem Wachstum auch führen können, die mit einem Risiko verbunden sind. Und vor allem das Gedankenvolle. Oft wird das ja so gedankenlos verstanden. So, du musst einfach vom 5-Meter-Brett ins kalte Wasser springen, ohne drüber nachzudenken.
Nee, und vor allen Dingen, komm mal aus deiner Komfortzone raus, heißt halt oft, ja, dann sitzt halt nicht die ganze Zeit auf dem Sofa, aber das ist das nicht. Ja? Die Komfortzone oder die Comfortzone ist auch der niemals sich verändernde tägliche Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Die Comfort Zone ist der Bereich in deinem Gehirn sozusagen, in dem du über dein Verhalten nicht mehr nachdenkst, dass du intuitiv ausführst. So. Und das ist so ein Ding, was total oft, ja, und wie gesagt, Achtsamkeit, das ist ja nur wirklich, also weiß ich mal, achtsamer sein, achtsam Zähne putzen.
Also geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Wenden wir uns wieder damit zu, schwächere Menschen zu bashen.
Ja.
Der Seerosenteich deiner Mutter.
Der Seerosenteich?
Was ist das? Was bezeichnet dieser Begriff?
Der Seerosenteich deiner
Mutter. Ich sag's dir, das sind Wattestäbchen im Klo. Wattestäbchen im Klo sind der Seerosenteich deiner Mutter.
Und das war ein Sendungstitel?
Das war ein Sendungstitel und wir haben uns darüber unterhalten, dass es ist, also meine persönliche Erfahrung aus meiner Kindheit, ja, man möge mir das nicht anlassen, ein häufig in der Unterschicht anzutreffendes Phänomen ist die Umweltsauerei. Also zum Beispiel das Wasser laufen zu lassen, während man sich die Zähne putzt, Plastikzeugs ins Klo werfen, also die Wattestäbchen, die genannten hier. Und ja, das habe ich halt früher so assoziiert mit, okay, da ist jemand so ungebildet, dass er über solche Sachen gar nicht nachdenkt. Und das habe ich, glaube ich, auch in Minigolf Paradiso, Seerosenteich deiner Mutter genannt, okay. Oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe da einen Satz, da steht drin, stimmt das überhaupt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das eine authentische Kindheitserfahrung, dass ich bei so einer Freundin, dass da auf dem Klo immer diese Wattestäbchen schwammen.
Aber glaubst du, dass das ein Bildungsproblem ist? Also, ja gut, letztlich ist ja alles ein Bildungsproblem, aber.
Bildungsverwahrlosung könnte es auch sein. Also, ich glaube auch, dass bei Leuten, die niemals nachgedacht haben darüber, zum Beispiel, wie man spart, wie man Energie spart, wie man Heizkosten spart, also sowas, ja, dass bei denen auch so ein Verhalten anzutreffen ist. Also nicht nur die, die ungebildet sind und das deswegen machen, sind hier zu blamen, sondern tatsächlich auch die, die wegen der Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, nie über solche Themen nachdenken mussten.
Ja, die einen sind ja die, die es wirklich nicht besser wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es einfach egal ist, die einfach drauf scheißen.
Ja.
Da muss man sich nur den Zustand unserer Innenstädte angucken, sich angucken, wie es im Papiercontainer aussieht hinterm Haus. Das kann ja nicht alles Dummheit sein. Also ich glaube, da ist sehr viel Gleichgültigkeit dabei.
So, absolut.
Ihr scheißt auf mich, wo ihr könnt, dann scheiße ich jetzt auf euch, wo ja. Ich kann.
Ja, ja, ich habe ja auch mal Studien gelesen, dass zum Beispiel so dieses Gefühl für den öffentlichen Raum verantwortlich zu sein, dass das bei vielen ganz schwach ausgeprägt ja. ist. Also die haben gar nicht das Gefühl, dass das von ihren Steuergeldern bezahlter ja. öffentlicher Raum ist, der allen zur Verfügung steht, sondern die nehmen das tatsächlich als etwas Fremdes oder Besitzloses wahr, was sie dann entsprechend auch behandeln.
Ich habe einen Nachbarn, der schnipst vom Balkon immer seine Kippen in den Vorgarten, wo ich auch denke, nee. Digga, dieses Haus hier, das ganze Objekt, das sind alles Eigentumswohnungen, das gehört uns. Das gehört auch dir. Das heißt, du schnippst die Kippen in deinen eigenen Vorgarten.
Ja.
Okay, wir haben einen Gärtner und ne, der rächt das dann weg oder was auch immer der damit macht. Aber das würdest du doch im Leben zu Hause nicht machen. Selbst wenn du einen Gärtner hättest, wenn du ein Einfamilienhaus hättest, würdest du deine Kippen doch nicht in den Garten schmeißen, nur weil alle 14 Tage der Gärtner vorbeikommt und da Rasen mäht.
Ja. Echt krass.
Ja, total.
Soll ich dir den nächsten Sendungstitel präsentieren?
Ich bitte darum.
Schaben und Budai.
Hui, da haben wir auch Dresche für einstecken müssen. Weil.
Aber hallo.
Dudai, weiß ich gar nicht mehr. Was war denn Dudai?
Dudai,
Dudai. Dudai, Dudai.
Also. Man muss ja mal sagen, hier.
Schaben. Die Schaben, die am Bahnhof rumstehen. Und alle haben verstanden, da würden Schaben rumstehen. Und in der Vrindheit, da vergleichen sie Menschen mit Ungeziefer.
Genau. Erstmal muss man ein bisschen Sprachhintergrund reinbringen. Wir haben es geschafft, in den letzten 10 Jahren oder eigentlich schon in den ersten paar Jahren etwas zu etablieren, was ich jetzt mal den Vrindschen Plural nennen möchte. Wie wird der gebildet? Der wird so gebildet, dass man ein Wort nimmt, das auf irgendwas endet, vielleicht O oder Us oder so, also auf jeden Fall was Ungewöhnliches, ja, was vielleicht von einem Fremdwort abstammt oder so. Und dann bildet man den Plural, indem man fälschlicherweise ein EN anhängt. Das heißt, Chabo, aus Chabo werden
Chaben.
Nicht Chabos, sondern Chaben. Aus dem Dude wird Werden nicht die Dudes, sondern die Dudai.
Ja. Dudai. Und aus Jesus und werden die Jesen.
Jesus werden die Jesen. Blutige Jesen war Blutige nämlich auch Jesen. Ein Sendungstitel. Genau. Und jetzt kommt's. Das ist noch eine Komplexitätsstufe weiter. Man kann jetzt aus dem Vrindschen Plural den Vrindschen Singular bilden, indem man nämlich den falschen Plural nimmt und daraus auf den Singular schließt.
Der
also
Jese, die
aus den Jesen wird die Jese, also die Jese hängt am Kreuz und aus den Schaben wird die Schabe.
Ja,
genau. Ganz
gefährlich. Und weil es halt auf E endet, ist es immer weiblich.
Ja.
Ist doch völlig, ja, genau, völlig einleuchtend. Also ich weiß überhaupt nicht, warum es da...
Ja, ich finde das auch total praktikabel im Alltag. Absolut. Also ich verwende diesen Plural eigentlich ständig. Ja. Omen. Omen 3, Omen auch, weißt du?
Das Interessante
ist, wenn du... Vom Altenheim sitzen Omen 3.
Genau. Und wenn du noch ein EN anhängst, ist es holländisch. Omenen.
Genau. Omenen.
Omenen. Chabenen. Jesenen.
Ach so. Ja, wunderbar. Herrlich. Ja, und die Chaben und Dudel, also wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was es da zu sagen gibt, ja, oder? Also, dass wir diese sprachliche Eigenheit entwickelt haben und dass
es diese aber nicht Kontroverse ein bisschen, also du jetzt machst du ja auch ein bisschen den Zauber der Sendung kaputt, ne? Indem du erklärst, wie unsere, ach egal, ja, wer es nicht begriffen findest hat, begreift es jetzt nicht mehr.
Ja, ja, da ist die der Zug abgefahren. So, einer meiner Lieblingstitel. Nuka Norvida und Charlie Wormser.
Oh, wow.
Was hat es damit auf sich?
Boah.
Das sind unsere Pornonamen.
Das sind unsere Pornonamen. Also ich wollte gerade sagen, also es sind unsere, wir meinten damit uns. Aber wie kommen wir denn darauf, dass das unsere Pornonamen sind?
Pass auf, ein Fall von Social Hacking. Das war ganz böse, weil wir reden ja so gerne über Persönliches, nicht wahr? Und da hat sich irgendjemand gedacht, der macht einen kleinen Spaß mit uns, hat gesagt, hey Leute, ermittelt doch mal euren Pornonamen in der Vrindheit. Und das geht so. Ihr bildet den Vornamen aus dem Namen eures ersten Haustiers. Mhm. Und der Nachname ist die Straße, in der ihr gewohnt habt. Also als erstes gewohnt habt.
Ah, okay. Und also weil ich kein Haustier hatte, sondern das war ein Stofftier, ein Hase.
Hast du Charlie
der
genommen?
Der hieß Charlie, genau. Und wir haben in der Wormser Straße gewohnt.
Siehste, so setzt das zusammen. Nur zufällig sind das auch die Sicherheitsfragen, die man überall so gefragt bekommt, wenn man sein Passwort vergessen hat.
Genau.
Also... Das war ein bisschen riskant.
Ja, hat aber nicht funktioniert, weil es ist tatsächlich nirgends eine Antwort auf eine Sicherheitsfrage.
Ja. So, dann haben wir, mal gucken, ob dir das was sagt, Sami Salami.
Ja, sicher. Sami Salami ist der Künstlername von diesem einen YouTuber, der hieß Slimani,
oder Sami Slimani, irgendwie sowas.
Und den halte ich nämlich für ein Arschgesicht, weil der, hoffentlich verwechsel ich den jetzt nicht, weil der nämlich auch nach Dubai irgendwie umgezogen ist, weil er hier in Deutschland keine Steuern zahlen will. Und solche Leute finde ich ja immer ganz, ganz unangenehm. Also Leute, die auswandern, weil sie hier keine Steuern zahlen wollen, obwohl sie hier groß und wohlhabend geworden sind.
Ich habe von diesem Typen nie wieder was gehört.
Ich
der war
nicht.
2016 rum, war der YouTube-Hit schlechthin, ja, zusammen mit Bibi. Also Bibi Beauty Bibi's Palace Beauty oder Place, genau. Place oder wie das heißt. Und wir haben uns da über YouTube allgemein unterhalten und da kam auch das Wort Millennial Whoop auf. Aha. Sagte das noch was?
Nee.
Das ist das oh, 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 ey. irgendwie war das damals überall. Irgendjemand musste auch an Affe sucht Liebe von Fraktus denken.
Ganz
Fraktus.
Ja klar, das war super. Ja, habe ich sogar das Album von gekauft damals.
Also wirklich, das ist mit Abstand das Geilste, was ich jemals so als deutsche Produktion gesehen habe.
Ja, ja. Ich google gerade, im Sommer 2019 ist Slimani nach Dubai ausgewandert. Der Satiriker Aha. Jan Böhmermann kritisierte unter anderem in einem Beitrag, dass Influencer wie Slimani mit deutscher Reichweite in Dubai Geld verdienen würden, aber keine Steuern zahlen müssten.
Ja.
Außerdem müsste eine Lizenz unterschrieben werden, die verbietet, sich zu religiösen oder politischen Themen oder über Staatsoberhäupter zu äußern.
Aber gibt's den noch als YouTuber? Macht der denn noch Videos?
Ich guck mal gerade hier mal hier. YouTube, Sami Slimani.
Ich finde das ja total geil, wie die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch so ihre Formate YouTubisieren.
Ja, was haben wir denn hier? Warte mal, Videos. 1,5 Millionen Abonnenten.
Wow, okay.
Das letzte Video von ihm ist ein Jahr alt.
Ah ja, okay, dann ist er raus.
Ah, hier, Depression. Meine Depression und Karrierewechsel. Aha.
Ach, interesting. Das werde ich mir gleich mal reinziehen.
Das finde ich übrigens einen ganz interessanten Aspekt an diesem Influencertum. Ich habe den Eindruck, ich habe das nie irgendwie mal ausgezählt, aber ich habe den Eindruck, dass Influencer und Influencerinnen überproportional häufig darüber reden, dass sie an Depressionen erkrankt sind.
Ja.
Das ist so ein Eindruck, den ich da habe. Und ich frage mich, werden Menschen, die zu Depressionen neigen, eher Influencer oder lässt das Influencertum Menschen eher zu Depressionen neigen?
Ich glaube, da kann man nicht so gut bestimmen, ob erst Henne oder Ei war. Denn ich würde sagen, dass das Bedürfnis nach Fame, das kommt aus einem sehr einsamen Gefühl heraus. Also das ist eine bestimmte Art von Mensch, die so etwas craved und darauf hinarbeitet, dass er Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
Aufmerksamkeit ist natürlich auch eine Droge und wie jede Droge laugt sie dich Schritt für Schritt aus. Also so, dass du irgendwann nur noch so ein poröses etwas bist und dann kommt die Depression und der Mensch erkennt, okay, ich dachte, das würde mein Problem mit dem Selbstwertgefühl lösen, dass der Fame das löst, aber im Grunde hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Dann auch diese Einsicht, dass all deine sogenannten Freunde gar keine Freunde sind und dass du einfach nur Scroll-Material für ihre Daumen bist. Ja, weil das bist du ja, das ist, die meisten von denen produzieren ja nichts von Wert. Das ist reine Unterhaltung. Und wenn ich jemandem ein Like gebe, dann ist das meistens eine Lesebestätigung oder so. Aber es ist halt nicht die Art von Zuwendung, die diese Leute eigentlich bräuchten oder
genau,
die sie sich erhofft haben.
Was sie halt, sie sind ja schon und das sind wir ja dann letztlich auch. Auch wenn ich mich dagegen wehre, als Influencer bezeichnet zu werden. Das Finanzamt hat das mal gemacht. Habe ich gesagt, also nee, so nicht.
Echt wahr?
Letztendlich sind wir ja aber, ich schließe uns jetzt alle mal ein, Sami, Salami und mich und dich und uns alle, wir sind aber letztendlich dadurch, dass wir doch vergleichsweise offen, vergleichsweise viel aus unserem Privatleben Persönliches erzählen, sind wir für das Publikum aber so eine Art Freund, was dann natürlich nicht zurückkommt. Und das ist natürlich, wenn du so ein paar tausend Podcast-Hörer und Hörerinnen hast, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn du 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und wer weiß noch woanders noch mehr Millionen Abonnenten hast. Also praktisch einen riesigen Pool von Leuten, von denen dann genauso wenig zurückkommt, weil du mit deren Zuneigung überhaupt nichts anfangen kannst, weil du, wie du sagtest, eine ganz andere Art von Zuneigung eigentlich bräuchtest. Das ist gar nicht dumm. Das ist gar nicht dumm. Und es ist ja auch so, und es ist auch im Kleinen so. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, mich mit Sami Slimani zu vergleichen, also was die Reichweite angeht. Das ist ja sogar bei mir schon so. Ich bin ja auch nicht zufällig öffentlich geworden.
Ja, na klar.
Ja, ja. Naja. Und
das,
was die öffentlich, der Applaus, den ich bekomme, das ist auch nicht, das ist toll, aber das ist auch nicht das, was ich wirklich brauche. Musste ich aber auch erst Anfang 50 werden, um das überhaupt erstmal zu verstehen.
Und jetzt
die nächsten Jahre werde ich damit verbringen, rauszufinden, was es denn eigentlich ist, was ich brauche.
Ja, interessant, gell? Also bei mir, ich habe es tatsächlich 10 Jahre vor dir geschafft, aber ich glaube, der Prozess war halt der gleiche. Ich bin auch aus der Einsamkeit in die Öffentlichkeit gegangen und habe auch in diesen Jahren, wo ich halt mehr in der Öffentlichkeit war, gemerkt, nee, das ist es nicht. Das rettet mich nicht. Das gibt mir nicht das, was ich eigentlich dachte, was es mir geben würde. Und ich kann nur sagen, es ist ein verdammt harter Weg, da wieder rauszukommen. Also aus der Abhängigkeit, der Aufmerksamkeit sich zu befreien und festzustellen, hey, ich bin ja eigentlich total okay, so wie ich bin, auch wenn niemand mir zuhört, auch wenn niemand auf mir Herzchen gibt. Das ist krass.
Das Ganze hat natürlich jetzt noch eine Komponente. Also ich verdiene mit der Aufmerksamkeit, die auf mich gerichtet wird, meinen Lebensunterhalt. Das heißt, ganz daraus kann ich sowieso nicht. Aber ich merke gerade, dass ich auch gar nicht ganz daraus muss. Also es ist jetzt, weißt du, also ich habe gerade so ein bisschen, dieses Jahr war, was das angeht, echt ein ganz interessantes Jahr. Also ich habe halt gerade so ein bisschen so einen Scheideweg, ne, dass ich merke, okay, das ist mein Job, der macht mir brutal viel Spaß. Also es ist wirklich, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen als den ich hier mache.
Mhm.
Aber gleichzeitig heilt das, was ich da mache, mich nicht ansatzweise, sondern meine Heilung kriege ich ganz woanders her. Das ist im Zweifelsfall auch unser neuer Hund oder so. Also das ist,
ach, schau an. Weil genau, solche Sachen sind es dann.
Ja, eben. Also, ne, ja, das,
Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast, die du nicht eingeplant hattest, die du vielleicht sogar abgelehnt hast. Sachen, die unscheinbar daherkommen, genau, die jetzt nicht wie das große Ding aussehen.
Der Witz ist, als ich dann vom Radio weg war, also 2015, Ende 2015 habe ich meine Sendung bei Radio Fritz abgegeben und war dann, ja doch, Ende 2015 habe ich die Sendung bei Fritz abgegeben. Stimmt, nee, dann war es, glaube ich, auch aus. Dann war ich, dann war ich ein Jahr oder so, war ich nicht beim Radio. Und ich habe, als ich wusste, wann meine letzte Sendung sein würde, habe ich gedacht, da war mir anscheinend schon klar, dass diese mediale Aufmerksamkeit irgendeine tiefere Bedeutung für mich hat. Und damals habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es schlau, wenn ich mir eine Psychotherapie suchen würde, um damit klarzukommen, dass diese Aufmerksamkeit mir jetzt auf einmal weggenommen wurde. Also, dass ich noch nicht mal selbst dafür gesorgt habe, dass sie verschwindet. Podcasts habe ich aber damals schon gemacht, hatte auch reichlich Hörer. Und habe das damit irgendwie kompensiert, anscheinend, denke ich mir. Danach war ich ja noch ein paar Jahre im Radio, hatte ich auch wieder aufmerksam. Podcasts liefen weiter, Podcasts laufen jetzt auch immer noch weiter, obwohl ich seit fast 3 Jahren nicht mehr beim Radio bin. Jetzt erst habe ich mir aber eine Psychotherapie gesucht, weil es mir nicht gut geht. Aber die hat nichts mit der medialen Aufmerksamkeit zu tun mehr. Und das ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Also, dass ich, ne, vor 8 Jahren habe ich noch gedacht, mein Brot oder was auch immer, also die mediale Aufmerksamkeit, die ich habe, der Applaus, den ich bekomme, das wäre das, was mich am Leben hält. Und wenn das weg sein sollte, dann bin ich tot. Nein, das wird's nicht sein. Was mich sterben lässt, also ne, seelisch, was mich seelisch sterben lässt, wird nicht der mangelnde Applaus sein, der sich irgendwann mal einstellt, sondern das ist was ganz anderes. Und daran kann ich halt parallel dazu arbeiten. Das macht das Ganze auch noch mal. Das lässt mich entspannen dem Publikum gegenüber. So, das, ne, das ist irgendwie, ja. Du merkst, ich kann es auch noch nicht richtig durchformulieren, weil so lange bin ich auch noch nicht in Therapie. Also, ja.
Gut, höchste Zeit für einen neuen Sendungstitel.
Wie? Ich dachte jetzt,
ja.
Wie? Verrindheit ist doch super.
Ja. Andere. Also, ich habe jetzt 4 Sendungstitel zu einem einzigen zusammengefasst, weil da etwas passiert, was wieder so typisch Verrindheit ist.
Okay.
Und zwar, pass auf, Wechselbonbons, Zähnchenbutter, Krapfenwasser, Klötenfritur.
Klötenfritür.
Klötenfritür. Okay, fangen wir an mit den Wechselbonbons.
Ja.
Was ist das?
Das sind, wir bauen uns immer neue Komposita aus Dingen, die möglichst weit voneinander entfernt sind.
Das ist so gut ausgedrückt.
Ja, also wir bauen Komposita aus eigentlich völlig harmlosen Worten, aber das Kompositum ist dann absurd. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber nicht wirklich, weil im Fall von Wechselbonbons, da hattest du nämlich erzählt, das waren so kleine Bonbons, die irgendwie in Italien als Wechselgeldersatz gedient haben.
Wechselgeldbonbons, das wäre ein gutes Kompositum, aber Wechselbonbon ist halt Wechselbalg, was?
Stimmt, das macht keinen Sinn, Wechselgeldbonbons, aber die Sendung hieß tatsächlich Wechselbonbons. Da gibt's Zähnchenbutter, was Zähnchenbutter, ich habe keine Ahnung.
Echt, das kann ich dir erklären, das hat eine Freundin von mir, und zwar... Es gibt so, also ich esse sehr, sehr selten sowas wie Nutella oder so. Wenn ich das aber mache, ich gehöre zu den Leuten, die dann so, weißt du, so 3 mm Butter aufs Brötchen machen und dann einen dünnen Film Nutella.
Ah,
und wenn du da reinbeißt, dann sieht man Zahnabdrücke.
Die Zähnchen,
genau. Und ja. Niki meinte, als ich in deren Beisein mal Nutella-Brötchen gegessen habe, meinte Niki, ah, so einer bist du, Zähnchenbutter, ne?
Ach, das ist ja super. Okay. Ja,
das ist Zähnchenbutter.
Krapfenwasser. Ich glaube, das war meine Wortschöpfung, weil ich glaube, wir haben über diese Infusions gesprochen. Also so, wenn man so Obst reinhängt. Mm. Oder es gibt ja auch Leute wie mich, die Gurkenwasser gerne trinken. Also so aus dem Gurkenglas das Wasser, was da übrig bleibt.
Essiggurkenwasser, also dieses Essigwasser.
Ja, so Essiggurkenwasser, ja. Genau. Und dann haben wir überlegt, dass man das so eigentlich mit diesem Krapfenfett machen könnte. Ah, wo die Krapfen also ausgebacken werden, dass man das danach noch trinkt. Was ultimativ ultimativ eklig war. Das war einfach nur eine Ekelvorstellung.
Stimmt, ja.
Und die Klötenfrittur, keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, dass mich diese Bällchen, die es immer beim Chinesen gibt, dass die mich halt an Klöten erinnern.
Also ja, Klötenfrittür. Und die werden da halt frittiert. Ja. Also irgendwo müssen ja die Klöten frittiert werden. Vermutlich, ja. Krapfenwasser.
Ja, also das ist eine Sache, die wir immer wieder machen.
Sehr gut.
Was habe ich denn noch hier? Mini-Rucksack-Vergangenheit.
Oh, das ist dein Problem. Das ist einzig und allein
dein Problem. Ich habe damit nichts zu tun.
Es gibt so Menschen, ich weiß nicht, warum die das machen, die haben Rucksäcke auf, die so klein sind, dass sie prinzipiell lächerlich aussehen, wenn sie damit rumlaufen. Ja. Das ist so, das ist so schlimm, dass ich mir nicht einfach einen Rucksack kaufen kann, den ich schön finde, sondern der muss bestimmte Dimensionen haben, damit ich nicht das Gefühl habe, ich könnte eventuell von hinten total albern aussehen.
Ja, genau. Und ich habe wirklich das Schlimmste gemacht, was man machen konnte, denn man muss wissen, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass in den 90ern gab es ja so etwas wie Mode. Wir haben heutzutage einen ziemlich krassen modischen Pluralismus, also es gibt viele Cores und Styles und Ästhetics und so, die du dir zu eigen machen kannst. Du kannst zum Beispiel so Vintage-mäßig rumlaufen oder so Prepper-mäßig oder keine Ahnung was. Du kannst, bist auf jeden Fall frei, dir was auszusuchen und niemand wird sagen, du kleidest dich aber unmodisch.
Ja.
Das haben wir nicht. In den 90ern gab es aber in Jugendkulturen besonders Modestile, die nebeneinander liefen und dazu gehörte zum Beispiel diese Girly- und Techno-Mode mit ganz schrillen Farben. Mhm. Also Neonfarben mussten es sein und so Raver Schriftzüge und irgendwelche ungewöhnlichen Materialien, so Plastikrock oder irgendwas aus Lack und also so komisches Zeug, halt Fell und sowas. Dann gab es die Rapper-Mode, das waren diese extrem weiten Sachen wie Carhartt-Hosen, diese Carhartt-Jacken, die so Hardshell-mäßig wirkten, also irgendwie, weißt du?
Einfach so, ja, wo du auch einen Schrank hättest anziehen können.
Ja, ja, genau. Genau. Und auch diese Rapper-Jacken, die der Papst auf diesem KI-Bild, weißt du, so diese extrem fetten Teile, die einfach sehr modern waren. Und dann gab es noch Grunge mit den ganzen Holzfällerhemden und so.
Genau, Holzfäller, kaputte Hose. Ja.
Ich war aber in einer Phase meines Lebens wirklich das, was man heutzutage als Lost bezeichnet, was Jugendliche als Lost bezeichnen würden. Ich hatte überhaupt keinen Stil und ich wusste auch nicht, wo ich hingehöre. Und leider habe ich die zwei Stile kombiniert, die am allerwenigsten zusammengingen. Nämlich diese, und auch für mich als größere Person, nämlich die Rapper-Mode mit der Girly-Mode. Das ging maximal gar nicht und führte dazu, dass ich tatsächlich eine riesengroße, überdimensionale, neon-orangefarbene Winterjacke trug und dazu einen silbernen Mini-Rucksack.
Ja, ich sag ja, dein Problem.
Und,
genau.
Ja, und das
und solche Leute sehe ich mein Leben lang schon. Ich sehe die immer und immer wieder. Und das ist wirklich, das hat mich fremd traumatisiert, sodass ich echt gucke, naja, wie groß ist denn der? Ah, schöner Rucksack. Na, warte mal, wie lang ist denn der? Kannst du den kaufen? Kannst du den nicht kaufen? Ja, ganz schlimm.
Ja, also hart. Dass wir solche Kindheits- und Jugendtraumata ausbreiten, ist auch typisch Vrindheit. Dafür liebe ich das Format auch so sehr. Nächster Sendungstitel, Fritte und Raclette.
Ich erzähle, wo immer ich kann, erzähle ich, eine Freundin von mir, die ist aus Polen eingewandert und die hat die meiste Zeit ihres Lebens gedacht, Raclette wäre ein weiblicher Vorname. Und jedes Mal.
Aus Ossiland. DDR-Name.
Das habe ich vergessen. Oh Gott. Ja, und jedes Mal ist am Tisch ein großes Hallo und viel, viel Spaß.
Ja, das freut mich. Das
ist wirklich, ja, nee, Raclette, also ja. Hm?
Aber ich finde auch Fritte und Raclette, das ist so geil, weil das ist so Romeo und Julia, weißt du?
Ja, aber wie kommt
Fritte und Raclette.
Fritte war bestimmt, weil ich ja gesteigerten Wert darauf lege, dass Pommes frites nicht als Pommes bezeichnet werden, sondern als Fritten, oder?
Nein, ich glaube, wir haben über Punkernamen gesprochen, was so typische Punkernamen, so Ratte, Fritte, haben wir uns dann dazu
ausgedacht. Krise.
Ja. Stimmt. Und natürlich, hey, Detlef, ja? Also Vrindheit hat auch Detlef hervorgebracht.
Nee, dein Super Leben gut. Hat Detlef hervorgebracht. Die Vrindheit hat das nur aufgedeckt.
Ja, fair enough. Genau, die Vrindheit hat es aufgedeckt, genau. Wie würdest du denn dein Kind nennen, Holger, wenn du denn eins hättest?
Junge oder Mädchen?
Ist egal.
Ist egal. Mädchen Charlotte?
Eher Fritte oder eher Raclette?
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt eine ernstgemeinte Frage. Nein, das hatte ich mir tatsächlich.
Das war tatsächlich ernst.
Ich habe mir über sowas tatsächlich schon mal Gedanken gemacht. Also Mädchen hätte ich Charlotte genannt, Junge weiß ich nicht genau. Ich finde Maximilian ganz geil.
Ich würde so gerne eine Tochter haben und die Mathilde nennen.
Mathilde.
Aber vielleicht nicht in unserer Zeit, vielleicht in einer anderen Zeit.
Obwohl mittlerweile kannst du deine Kinder auch nennen, wie du willst. Das ist, ich glaube also, ja.
Ja.
Ja, wo?
Jetzt wird's ernst, Holger.
Okay.
Sendungstitel: Das plötzliche Ableben der Alexandra T. Da gibt's nichts zu lachen. Da gibt's nichts zu lachen. Also, bei diesem Sendungstitel haben so viele Leute einen Schock gekriegt,
dass
sie sofort auf Twitter gegangen sind, um zu gucken, was denn Schlimmes mit mir passiert sei. Was ich total abstrus fand. Also einerseits irgendwie.
Als würde ich, ja, wenn du mitten in der Aufzeichnung in Torf gehst, ja klar, dann mache ich die Sendung zu Ende.
Genau.
Und dann veröffentliche ich, das. Und warum mache ich das? Damit nie wieder jemand irgendwas anderes hört als Vrindt, weil könnte ja nochmal passieren.
Ja. Ne?
Darum. Leute.
Ja, also das fand ich echt, also amüsant, aber auch schockierend. Also so richtig lachen konnte ich auch nicht drüber, dass wir da Leuten tatsächlich einen Schreck eingejagt haben.
Damit hätte ich jetzt aber wirklich nicht gerechnet.
Also dieser Sendungstitel hat getriggert, so auf den ersten Blick.
Dann müssen wir vielleicht solche Sendungstitel ausdenken.
Furchtbar einfach nur.
Aber worum ging es denn da? Was war denn das plötzliche Ableben? Ist da irgendwie die Leitung zusammengebrochen und wir mussten.
Ich glaube, ich musste so lachen, dass das sich das angehört hat, als würde ich abkratzen.
Ach so, okay.
Oder vielleicht hatte es was mit Corona zu tun, mit einem Hustenanfall, den ich dann noch post-Corona hatte. Oder mit irgendeinem Röcheln. Irgendwas war, aber nichts Schlimmes.
Ja.
Dann haben wir uns das vorgestellt. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auch lustige Vergleiche haben wir hier immer wieder in der Sendung. Zum Beispiel, Martin ist der Bernd der Vrindheit.
Ja, okay, Martin stellt viele Fragen. Aber was ist denn ein Bernd?
Welcher Bernd? Welcher Bernd ist der aus Ah ne, der heißt ja gar nicht Bernd.
Dann
der heißt Bernie, oder? Aus von Dings.
Was? Bernie?
Boah, wie heißt denn dieses The Office aber auf Deutsch?
Ach so, du meinst den Ernie.
Stromberg.
Du meinst Bertolt Heisterkamp, meinst du?
Der
Ernie.
Genau.
Ja.
Das ist der Ernie, Ernie. Stimmt. Aber wer ist denn der Bernd? Das ist echt eine gute Frage.
Keine Ahnung.
Nicht Martin weiß. Ist der Bernd der Vrindheit. Ja, das müssen wir irgendwie noch aufklären. Und ein Titel heißt auch 1994 ist das 1984 der 80er. Was?
Ich stehe ja total auf sowas, ne? Das sind also vollkommen bescheuerte Vergleiche. Ja, der schlimmste Demagoge seit Goebbels. Was?
Ja.
Österreich ist die Schweiz Deutschlands.
Genau, das Venedig des Nordens. Genau. Also, aber ich find diesen Titel gar nicht mal so sinnlos, wenn ich ihn mir anschaue, weil wenn ich mich so, wir lassen ja immer wieder Dekadenrevue passieren, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses 94 und 84 jeweils so defining points in der Geschichte waren. Also, dass in diesen Jahren besonders viele Kulturprodukte in Erscheinung getreten sind, die definieren sollten, wie im Rückblick diese Dekade wahrgenommen wird. Weißt du, also 84 sind die meisten Songs erschienen, die heute in jeder 80s-Playlist auftauchen.
Ach echt?
Da kamen die Serien, auf die es ankam, wie zum Beispiel Miami Vice, wurde 1984 rausgehauen. Bestimmte Filme. Und ich glaube, das war damals die Erkenntnis, dass ja auch die 90er total vom Jahr 1994 geprägt sind. Also Grunge zum Beispiel. Obwohl, da war Grunge schon am Ende.
Ich kann gar nicht, ist das echt so?
Also ich weiß nicht, echt eher, so ist das, war so eine These einfach.
Ich habe gerade eher so den Verdacht, also meine latente oder dauerhafte Arbeitshypothese zum Jahrzehnt ist ja, dass Jahrzehnte nicht dann enden, wenn sie kalendarisch enden, sondern immer ein paar Jahre hineinragen ins nächste Jahrzehnt. Das heißt, die 80er sind eigentlich 1994 erst zu Ende gegangen und die 70er sind eigentlich 1984 erst zu Ende gegangen. Das ist so. So mit dem festen Glauben laufe ich durch meinen Alltag. Vielleicht kommt das daher, dass ich das da irgendwie mal formuliert hatte?
Das kann schon sein, ja. 100 Pro hast du das schon mal formuliert.
Ja, ja, das ist ein
Trope von
mir. Ein Trope von mir. Was war nochmal genau ein Trope?
Ein Trope ist so ein wiederkehrendes Thema, würde ich sagen, oder ein Motiv, das sich medienübergreifend in allen möglichen Kulturerzeugnissen findet. Ein Trope, typischer Trope ist zum Beispiel so das Dummchen auf dem Dachboden im Horrorfilm beispielsweise. Oder
der gemütliche Dicke ist dann auch ein Trope.
Oder hilariously abusive childhood. Das ist so mein Lieblingstrope. Also, wo jemand eine so beschissene Kindheit, das ist eigentlich for jokes.
Sarah ist. Silverman, ne? So.
Ja, genau. Ja, das sind Tropes. Und okay. Wir kommen langsam ans Ende dieser Sendung. Ja, ich muss leider auch schon wieder weiter, bald.
Und das jähe Ende der Alexander
genau,
T.
Deswegen haue ich gleich mal einen sehr hoffnungsvollen letzten Sendungstitel raus, und zwar Die Kakerlake unter den Berufen.
Oh wow, was ist die Kakerlake unter den Berufen? Welcher Beruf ist selbst nach dem Atomkrieg noch da?
Holger, ernsthaft.
Was?
Deiner.
Meiner?
Unserer. Das, was wir hier machen.
Lohnansager?
Podcaster. Wir haben unseren Beruf in der Corona-Krise als die Kakerlake unter den Berufen definiert.
Weil wir die
Einzigen waren, die einfach weitermachen konnten.
Stimmt.
Genau. Alles andere stand still. Die Leute konnten nicht mehr ins Büro.
Ja.
Alle Kulturveranstaltungen abgesagt.
Nur Restaurants waren dicht. Ja,
genau.
Ja. Nur die Podcaster haben einfach weitergesendet. Ja.
Genau. Und deswegen würde ich sagen, machen auch wir weiter mit der Rindheit, oder?
Na gut, ja, komm, 10 Jahre kriegen wir noch hin. Außerdem, ich muss ja davon leben, ja. Seit ich den Applaus nicht mehr brauche, brauche ich das Geld.
was für ein schönes Schlusswort.
Alexandra Tobor, vielen Dank und auf ein neues.
Auf ein neues. Bis bald.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit all die Jahre.
Redet, ist nicht tot.